Mein Freund ist wie mein Vater.
Die Paarflüsterei. Echte Fälle einer Beziehungs- und Sexualtherapeutin.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Alle Frauen sind scheiß Schlampen und wollen nur Geld und Kinder, sagt Tom, 40.
Warum nur suche ich mir einen Mann, der gleiche Depp ist wie mein Vater? Das fragt mich Alexa, 30 Jahre alt.
Auch dies ist eine wahre Geschichte. Also erstmal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchten wir uns bedanken für die vielen, vielen Rückmeldungen. Wir sind total geflasht, die wir hier von euch bekommen. Markus liest mal eine Nachricht vor.
Jasmin aus Köln schreibt uns, ich habe mir schon viele Podcasts zum Thema angehört, aber eurer nimmt mich total mit. Ich kann es kaum erwarten, wenn jede Woche eine neue Folge rauskommt. Total schön. Ich habe mich nie zu einer Paartherapie getraut, weil ich vor Therapie Angst habe. Es gibt da ein paar blöde Erfahrungen, die ich hatte, aber hier kann ich zuhören. Das ist ein bisschen genauso, ohne dass ich mit meinem Freund selbst eine Therapie machen muss. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass uns das wahrscheinlich wirklich helfen würde. Ich schaffe es schon noch, ihn auch noch davon zu überzeugen. Grüße aus Köln. Ja,
das ist aber voll lieb. Aber das geht ganz vielen so, ne? Also ich glaube, die Hemmschwelle vor einer Ehetherapie, dieses böse Wort, ist riesengroß, ne?
Und man genau hat so ein bisschen im Kopf, dass es immer erst zur Ultima Ratio kommen muss, dass man diesen Schritt macht. Also die, die eine Therapie machen, sind die, die wirklich gar nichts mehr wissen.
Ja, voll. Und man denkt sich auch, oh Gott, stell mal vor, was sagt dein Freundeskreis? Wir machen eine Ehetherapie, um Gottes Willen.
Mhm. Du hast mal, Andrea, in einer anderen Folge erzählt, dass man alles lernen muss und Beziehungen muss man auch lernen.
Ja.
Da kann man sich auch unterstützen lassen,
ja,
weil man
genau.
Eben Fehler macht. Lernen heißt ja Fehler machen und dran wachsen.
Die meisten Menschen haben ja Angst vor der Interpretation, vor ihrer eigenen Interpretation des Wortes Therapie. Und Therapie ist leider bis heute immer noch gleichgestellt mit krank, ich brauche Hilfe. Ich schaffe es nicht alleine, ich bin schwach. Und genau wie du sagst, es ist eine Unterstützung, es ist ein Angebot, es ist ein Support und ich muss nicht alles selber wissen.
Ich habe folgenden Vorschlag. In Zukunft sagen alle, die zu einer Ehetherapie gehen, sagen, wir machen einen Ehekurs.
Genau.
Wir gehen zum Coaching. Genau.
Coaching. Übrigens, das Wort Coaching ist ja auch nicht geschützt. Du kannst das Doppelte an Geld für Coaching verwenden wie für Therapie. Ich will das nur mal gesagt
haben. Ernsthaft?
Ja, ernsthaft.
Warum machst du das nicht?
Weil ich Therapeutin bin und kein Coach.
Weil du ein sehr ehrlicher Mensch bist und wirklich helfen möchtest. Okay, los geht's. E-Mail an Andrea Breu. Frau Liebe. Alexa schreibt, sehr geehrte Frau Breu, ich habe ein Riesenproblem. Ich weiß, Sie sind in München und ich in Berlin, aber Sie sind mir von einer sehr guten Freundin empfohlen worden. Zwei Fragen. Ich bin im nächsten Monat beruflich in München. Kann ich vorbeikommen? Und zweitens, machen Sie auch Online-Termine, sodass wir auch trotz der Entfernung unsere Therapie fortsetzen könnten? Für eine möglichst schnelle Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich halte meine Situation nicht mehr aus und brauche schnell Hilfe. Tausend Dank, Alexa S.
Du bist in so einer Gemeinschaftspraxis im Herzen von München, in einem Altbau, Andrea. Da sind ganz viele Ärzte drin, aber auch eine weitere Paartherapeutin. Und du machst das schon ziemlich lange, seit 20 Jahren. Und das wird in dieser Folge noch wichtig.
Richtig wichtig.
Also wir sind eine ganz witzige Gemeinschaft. Derzeit sind wir 4 Parteien, 2 Ärzte und 2 Psychos.
2 Psychos.
Sehr gut.
Okay, gut.
Genau.
Andrea kontaktiert Alexa nach dieser E-Mail eben in Berlin. Ihr telefoniert und ihr macht einen Termin aus. Manchmal geht das nicht so schnell, aber du kannst sie in diesem Fall dazwischen schieben.
Glücklicherweise ist jetzt 2 Wochen später Alexa bei dir in der Praxis, Andrea, richtig?
Mhm, richtig.
Alexa und Tom, die Rooftop-Bar und er will sich nicht committen.
Sie, Alexa, ist schick gekleidet. Grauer Hosenanzug, schaut businessmäßig aus, mit High Heels. Ich glaube, das sind die Mit dieser roten Sohle, gell? Indra, du kennst dich doch da Louboutins. Bestimmt aus.
Louboutins heißen die. Ach,
Louboutins oder genau. So. Ja, Louboutins. genau. Sowas habe ich natürlich nicht, wie man jetzt
so,
merkt.
Ich habe nur so Fake Louboutins mit roter Sohle. Mhm. Also, kennen wir alle, ne? Kleider machen Leute. Und Alexa hat, ja, so hast du es beschrieben, ein bisschen ausgesehen, wie man sich so eine Alexa vorstellt.
Ja, eine sehr hübsche Frau. Sehr lange blonde Haare, braune Rehaugen, ein Muttermal an der Lippe fiel mir auf und das hat mich sofort, ich komme noch aus dieser Zeit, ein bisschen an die Cindy Crawford erinnert, wer sich an die noch außer mir erinnert.
Ja, ich schon.
Ja gut, danke, nur in blond, also eine sehr attraktive Frau.
Wow.
Ja, aber das ist nur das äußere Erscheinungsbild. Innerlich geht es ihr überhaupt nicht gut. Alles ist so grau wie ihr Business-Anzug.
Wisst ihr, was ich mir so denke, wenn ich manchmal durch die Stadt laufe oder irgendwo im Café sitze und Menschen beobachte? Was mag wohl jeder von denen, der jetzt gerade da so an mir vorbeikommt, für eine Geschichte haben?
Genau so geht's mir auch. Wenn ich in der S-Bahn sitze oder in der U-Bahn, gucke ich mir die Menschen an oder auch im Urlaub am Nebentisch und denke mir, was haben die für eine Geschichte?
Ich glaube, jeder Mensch hat eine Geschichte, die es wert ist zu erzählen.
Ja. Ja.
Du, und sag mal, Andrea, wenn du dir jetzt da in deiner U-Bahn sitzt und schaust dir die Leute an, hast du durch deine Arbeit, weil du mit so vielen Menschen zusammenkommst und dann auch in die reinschauen kannst, oder sie erzählen dir zumindest ganz viel, kannst du da vielleicht ein schnelleres Urteil treffen?
Den Charakter meinst du?
Ja, ja. Da sitzt einer gegenüber von dir in der U-Bahn und du sagst, oh, das ist 100% ein Fremdgänger.
Nein.
Es sei denn, ich sehe sein Handy.
Aber kanntest du jetzt nach einer Stunde, also nur mal so, könntest du jetzt nach einer Stunde Gespräch schon jemanden besser analysieren, zum Beispiel als wir das jetzt könnten, als Normalos das könnten?
Das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Wobei ich natürlich ganz andere Fragen stelle, um mehr aus den Menschen herauszubekommen. Und ich meine, ich habe ja auch, und das werden wir auch hier in diesem Podcast mal wieder haben, es gibt immer wieder Fälle, wo auch ich vom Stuhl falle und mir denke, wow, und das hätte ich niemals für möglich gehalten.
Du sag mal, die Alexa kam also zu dir aus Berlin. Was war ihr Problem denn?
Ja, ihr Freund Tom will sich einfach nicht committen. Er will nicht mit ihr zusammenziehen. Anfangs lief alles super, bis sich herausstellte, dass er ein Kind hat, geschieden ist und wie sie es sagt, genauso ein Depp ist wie mein eigener Vater.
Oha. Oha. Mhm. Kennengelernt hat Alexa den Tom auf jeden Fall in Berlin. Tom ist Chef von so einer Werbeagentur, so eine kleinere Agentur, 25 Leute arbeiten da. Früher hat er mal in München gelebt, aber auch das erfährt Alexa erst nach einer Weile. Mhm. Im Grunde genommen hat er ihr über sein voriges Leben erstmal gar nichts erzählt.
Genau so war das.
Es war ein super Sommerabend, einer dieser Nächte, die ja Meteorologen als Tropennächte bezeichnen, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt. Du fühlst dich so frei, so sommerlich, gell, das kennen wir alle und du klebst am ganzen Körper.
Genau, Alexa war leider zum Ärgernis ihres Vaters, der Jurist war oder ist, durchs Jurastaatsexamen gefallen. Ein Riesendrama. Nach all den Jahren des Studiums. Kaum vorzustellen, wie sich das anfühlt. Und nach einer kurzen Auszeit hat sie ihre 7 Sachen gepackt und ist einen Monat durch Neuseeland getourt. Dann fängt Alexa in einer Marketingagentur einen Aushilfsjob an.
Und an diesem Abend, von dem wir gerade gesprochen haben, in Berlin gibt es ein Marketing-Event ihrer Firma auf einer der schönsten Rooftop-Bars in Berlin. Ich war noch nie in dieser Bar, aber es klingt toll. Du schaust von der Rooftop-Bar aus ganz oben im 15. Stock runter auf den Alexanderplatz, hast einen 360-Grad-Ausblick über Berlin bei Nacht. Die Stadt glitzert, so richtiges Großstadt-Feeling kommt da auf.
Es gibt Drinks, ein cooler DJ legt auf und Alexa steht plötzlich neben Tom an der Bar, der sie fragt, was willst du trinken? Gin? Also bestellt er Gin. Tom ist auf diesem Event, weil seine Agentur den Kunden betreut. Aus einem Gin werden mehrere und irgendwann endet dieser zauberhafte Abend.
Mit einer wilden Knutscherei. Vor ihrer Haustür in Kreuzberg. Er bringt sie noch mit dem Taxi heim. Er wird gern noch mit hoch, glaube ich.
Glaubst du?
Hat sie erzählt, könnte ich mir vorstellen. Aber sie küsst ihn innig, aber mehr passiert nicht.
Bist du da jetzt enttäuscht, Spatze?
Boah, weiß ich nicht, ach.
Nee. Alexa ist nach ein paar blöden Erfahrungen mit Männern in der letzten Zeit ein bisschen vorsichtig. Mhm. Aber sie findet Tom Weltklasse. Die tauschen noch im Taxi Handynummern, schicken sich noch nachts zig WhatsApps hin und her und treffen sich gleich ein paar Tage später wieder. Beim dritten Treffen oder nach dem dritten Treffen landen sie auch miteinander im Bett.
Doch, die wäre so vorsichtig.
Naja, es war ja das dritte Treffen und sie ist eben auch eine erwachsene Frau.
Da gibt es auch unvorsichtige erwachsene Menschen.
Wann ist denn deiner Meinung nach der richtige Moment, Andrea? Kann man nicht sagen, oder?
Naja, da brauche ich jetzt ein bisschen Hilfe von Markus, wie du das siehst, aber ich stelle trotz alledem immer wieder fest, erwachsen hin, erwachsen her. Also jemand, der beim ersten Treffen mit jemandem im Bett landet, ist meistens von den Männern nicht die Frau, mit der sie gerne dauerhaft zusammen sein wollen.
Absolut.
Ist es echt so? Ist es wirklich so?
Markus?
Ja, ich habe alle meine Beziehungen so erlebt, dass das nicht mit einem One-Night-Stand gestartet ist.
Ja.
Das ist immer so, dass das erstmal ein bisschen vorsichtig startet, weil dann steht der Sex auch nicht so sehr im Vordergrund, weil wenn der Sex gleich im Vordergrund steht, dann übertüncht es gerne das, was sonst noch draus werden könnte. Und ich glaube das auch so und kann eigentlich den Frauen nur raten, wenn es ihnen wichtig ist, nicht gleich in die Kiste hüpfen.
Echt jetzt?
Ja,
das
absolut.
Ist meine Message.
Mhm, Also ich habe das ganz oft in der Praxis auch. Frauen, die sich schwer tun, ich sag mal, den Mann fürs Leben zu treffen. Und dann erzählen sie immer wieder in ihren Dating- und Tinder-Geschichten, dass sie gleich am ersten Abend mit dem in die Kiste sind. Und dann wundern sie sich sozusagen, dass der Mann sich nicht mehr meldet am nächsten Tag.
Also es ist nicht nur ein Klischee, sondern der Mann möchte ein bisschen jagen.
Ich weiß nicht, ob er unbedingt jagen möchte, aber wahrscheinlich ist da schon auch sowas dabei wie, wenn sie das mit mir macht, macht sie das vielleicht auch mit einem anderen. Mhm. Genau.
Nee, ich glaube einfach, dass wenn das nicht gleich losgeht, dann entstehen da mehr Erwartungen, die sonst gar nicht entstehen würden. Weil man ist auch total beschäftigt und man denkt ja auch über eine längere Zeit dann an den anderen. Und das ist, glaube ich, das, was das so ein bisschen festigt. Wie waren das bei uns, Spatzl? Wir haben uns doch auch nicht gleich in die Kiste gehüpft, oder?
Nein, nach Jahren, oder?
Erst nachdem wir geheiratet haben.
Danke, das wollte ich hören.
So ein Quatsch. Oder?
Ich bin eh nicht so der One-Night-Stand-Typ, muss ich jetzt sagen.
Nee, wir haben uns ja erst über den Job kennengelernt. Wir kannten uns also schon ewig quasi. Also wir haben uns nicht irgendwo in der Bar kennengelernt und dann zack, knack, irgendwie rubbel die Katz. Okay, wir kommen zurück zu Tom. Das ist Tom. Was Alexa zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, Tom ist geschieden, hat ein Kind, das aber bei seiner Frau in München lebt. Er hat auch keinen Kontakt zu diesem Kind. Er hat seiner Ex-Frau gegenüber sogar mal dieses Kind als Arschlochkind bezeichnet, wortwörtlich. Woher wir das wissen, das kommt noch.
Ist auf jeden Fall hart, Kinder als Arschlochkinder zu bezeichnen.
Total.
So viel muss man sagen.
Total.
Tom ist Werber. Liebt schöne Frauen, Tom trinkt gerne Gin und sonst noch? Was war noch?
Alexa hat mir Handyfotos von ihm gezeigt. Was mir sofort aufgefallen ist, und das ist jetzt natürlich eine ganz subjektive und persönliche Meinung von mir, er ist nicht halb so attraktiv wie Alexa. Ich habe ihn mir natürlich aufgrund der Erzählung völlig anders vorgestellt. Okay. Ja, wie man sich halt so einen Werber aus dem Katalog halt auch vorstellt. Ja. Ihr kennt diese Paare vielleicht auch, bei denen man sich fragt, Gott, warum sind die zusammen? Die sind optisch ja so unterschiedlich.
Mhm.
Ist es vielleicht die Kohle?
Ja, sicher in dem Fall ja, aber das macht nicht die Anziehung für Alexa aus. Sie sagt, es war sein Humor. Er ist der Typ Mann, der trotz leichtem Übergewicht, leicht schütterem Haar ein unfassbar einnehmendes Wesen hat. Also der betritt einen Raum und jeder kriegt es mit.
Mhm.
Und der unterhält auch alle.
Du kennst ihn auch. Na, ich verrate noch nicht zu viel. Frau Liebe, hast du einen Tipp beim Kennenlernen? Woran erkenne ich möglichst schnell, mit wem ich es denn da jetzt eigentlich zu tun habe?
Ich denke, es ist ganz wichtig zu wissen, dass wir aufgrund der Beziehung, die wir zu uns selbst haben, haben wir eine Selbstwertschwäche? Wie selbstbewusst sind wir? Wo sind unsere Defizite? Je besser wir uns kennen, und je besser wir in der Beziehung mit uns selbst stehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir einen entsprechenden Menschen in unser Leben ziehen, der eine ähnliche Reife hat oder einen ähnlichen Reifegrad. Ich nenne das mal so. Wir sagen auch Differenzierungsgrad. Und ich denke mal, es ist auch eine Frage der Übung und auch der Fähigkeit, zu erkennen, mit wem habe ich es gegenüber überhaupt zu tun. Wenn ich jetzt also merke, an einem Abend, mir erzählt einer mein Haus, mein Boot, mein, ne, ihr wisst schon, meine Uhr und so weiter und so fort, dann wird jemand, der nicht nach so einer Selbstwerterhöhung strebt, eher merken, oh, ich weiß nicht, ob der zu mir passt. Das handelt sich ja wahrscheinlich eher um so einen Angebertypen. Das heißt, je besser ich mit mir selber unterwegs bin, desto eher erkenne ich, mit wem ich es zu tun habe.
Okay, zurück zu den beiden. Ne? Die lernen sich in dieser Mega-Sommernacht bei dem Firmen-Event kennen, kippen sich Gin hinter die Binden. Beim dritten Treffen kommt es dann auch schon zum Sex oder danach. Und jetzt ist wie viel Zeit vergangen? Sie sitzt bei dir in München und sagt, er kann sich nicht committen. Wie viel Zeit ist vergangen?
Das Kennenlernen ist jetzt ein Jahr her. Und er will auch nicht mit ihr zusammenziehen. Und er hat sie betrogen.
Oha. Potzblitz.
Der tolle Tom wird für Alexa zum fragwürdigen Familienvater.
Vier Monate, die zwei treffen sich regelmäßig. Alles läuft prima an, fällt Alexa auf, dass er oft, wenn das Telefon klingelt, vom Tisch aufspringt, ewig über seine Dachterrasse tigert. Er wohnt in einer Dachgeschosswohnung natürlich in Berlin-Wannsee, ganz exklusiv mit Kameras und dem ganzen Gedöns. Jedenfalls bekommt er Videocall-Anrufe und zieht sich dann immer zurück.
Und an diesem Abend, vier Monate später, schleudert er sein Handy über die Dachterrasse, dann landet es da irgendwo in der Ecke. Alexa hebt das Handy auf und fragt, warum regst du dich so auf? Sie denkt noch, es geht da um den Job und er schreit, mein Arschlochkind, gib mir so auf den Sack.
Boah, ist aber hart.
Voll hart.
Das hatten wir vorhin schon, ne, mit dem Arschlochkind. Und sie, was macht sie?
Sie ist erstmal total perplex, weil von einem Kind ja nie die Rede war.
Nee.
Aber er erzählt dann auch recht unverblümt, wie sein Leben aussieht. Geschieden, langer Rosenkrieg, ein Kind, 15, Teenager, will nur Kohle, interessiert sich sonst null für ihn. Auch seine Ex-Frau beschreibt er Alexa gegenüber als, ich umschreibe das jetzt mal freundlich, Weibsstück, was nur Kind und Kohle wollte.
Boah, ist das heftig.
Ja.
Aber wie, ich frage mich jetzt ernsthaft mal, wie kann man denn sein Kind Arschlochkind nennen, oder? Da zeigt er jetzt ja auch plötzlich so ein ganz anderes
Total.
Gesicht. Ja,
ganz
vier,
krass.
Vier Monate war ja alles irgendwie so Chico und Juhu. Das alles erzählt Alexa dir bei eurer ersten Sitzung, Andrea. Vor allem, was wir bis hierhin ja schon gehört haben, da frage ich mich so ein bisschen, warum Alexa jetzt überhaupt noch eine Paartherapeutin aufsucht. Ich meine, wahrscheinlich ist er ja wirklich kein netter Mann. Sie wusste nichts von der Vorgeschichte und er hat sie auch noch betrogen.
Ja, mit einer Mitarbeiterin von ihm.
Aha.
Das hat er ihr auch erzählt. Aber sie bleibt trotzdem und hält an ihm fest, weil sie den Betrug nicht richtig fühlt.
Okay.
So sagt sie es. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr werdet das vielleicht später alles ein bisschen besser nachvollziehen können, vor allem, wenn ihr Alexas Vater kennenlernt und Tom. Und warum ich eigentlich schon einiges von ihm wusste.
Alexas Motto, Hauptsache er bleibt bei mir.
Andrea, was glaubst du, wie lange braucht man, um einen neuen Partner richtig kennenzulernen, bis man wirklich weiß, wer der andere ist?
Oh ja, das kann ich dir fast genau sagen.
Echt?
Ja, und zwar kann man das gar nicht unbedingt zeitlich festmachen, aber auch, weil in der Verliebtheitsphase ist es natürlich immer so, dass man sich sehr, sehr bemüht und natürlich seine Masken auch schön sitzen und aufrecht erhalten werden. Und ich habe da eine ganz, ganz einfache Regel. Du lernst einen Menschen dann kennen, wenn es psychisch eng wird. Also, wenn er in eine Situation kommt, nehmen wir doch jetzt hier mal Tom in dieser Situation, wo offenbar irgendjemand anruft, ja, was wir zu dem Zeitpunkt nicht wissen und der total ausrastet, ja, es wird eng für ihn, was auch immer auf der anderen Seite für ein Thema war. Er schmeißt sein Handy da auf den Boden und schreit rum, das Arschlochkind, so. Und da wird es psychisch eng und immer dann merkst du, was du für einen Menschen vor dir hast. Nicht, wenn alles happy-go-lucky ist.
Okay, also alle, die jetzt gerade jemanden kennenlernen, denken sich jetzt, ich bringe ihn oder ich bringe sie in eine Extremsituation und dann weiß ich, wer der andere wirklich ist.
In dieser Situation ist man ja sowieso irgendwann. Ja, genau, stimmt. So ist es. Ja, es ist wirklich so. Mir hat sogar mein Klient gesagt, man sollte sich mit einem neuen Partner unbedingt mal betrinken, weil man da auch merkt, wie der Charakter ist. Mhm. Ist jetzt kein professioneller Tipp übrigens.
Nein. Mein Freund ist genauso wie mein Vater.
Nach der ersten Sitzung verabreden wir, weil sie ja in Berlin lebt, künftig online zu kommunizieren. Mhm. 2 Wochen später haben wir unseren 2. Termin.
Und du fragst bei diesem Termin, Andrea, Alexa nach ihrer Kindheit und sie erzählt, ich bin gebürtige Berlinerin, mein Vater ist ein ziemlich bekannter Jurist hier. Das ist vermutlich auch der Grund, warum ich selbst Jura studiert habe. Ja. Eigentlich war das nie meine Idee. Ich wollte irgendwas mit der Natur machen, Gartenarchitektin oder Floristin oder sowas. Aber ihr Vater ist sehr dominant und Alexa hatte eigentlich, so sagt sie es, keine Wahl.
Sein Wunsch war, so hat sie es dir geschildert, dass sie irgendwann einmal seine Kanzlei übernimmt. Aber leider ist Alexa ja durch Staatsexamen geflogen. Papi hat daraufhin aufgehört, ihre Wohnung in Berlin-Kreuzberg zu bezahlen.
Genau, und deswegen lebt Alexa jetzt mit einer Freundin zusammen dort. Sie hat jetzt eine WG und einen Freund oder Nicht-Freund, der sie eigentlich nicht richtig will. Und bei mehreren Online-Sitzungen kommen wir dem Problem immer näher. Denn eigentlich ist Tom wie ihr Vater.
Dem es nicht um seine Tochter geht, sondern eigentlich nur um sich selbst.
Genau so sehe ich das in diesem Fall, Markus, genau so.
Wenn der Vater ein Arsch ist, ja, dann suchen sich die Töchter die gleichen Ärsche. Richtig? Ist es so, Andrea? Na, nicht immer. Ne? Wir kennen auch so einen Fall aus dem Bekanntenkreis. Patriarchischer Vater und seine Frau und seine Kinder. Ein Leben lang tyrannisiert worden von dem. Und was machen die beiden Mädels? Machen das Gleiche, suchen sich den gleichen Deppen.
Mhm. Sehr, sehr häufig ist es so. Es ist sehr häufig uns, ihr müsst euch vorstellen, uns werden die Dinge vorgelebt. Wir lernen, die erste Beziehung, die wir haben, ist mit einer Frau unsere Mutter in der Regel und unser Vater auch in der Regel. Und die erste Beziehung, die wir erleben zwischen Mann und Frau, ist die unserer Eltern, also immer im normalen Fall Vater, Mutter, Kind. Und wir lernen als Kinder durch Vorleben, also wir machen es nach, was wir vorgelebt bekommen. Ja, das läuft genauso.
Und wie das bei Alexa lief, das erklären wir euch. Alexas Kindheit.
Alexa, Tochter aus gutem Hause, Vater Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei und Scheidungskind. Alexas Eltern haben sich getrennt, da war sie 3 Jahre alt. Ihre größere Schwester war 6. Aus finanziellen Gründen bleibt aber die ganze Familie damals in Potsdam, in so einer Jugendstilvilla. Und für den Schein nach außen, aber auch, weil es finanziell sonst auch ein bisschen schwierig geworden wäre.
Das Haus war riesig groß und hatte ein Garten-Gästehaus. Da ist der Vater eingezogen. Grund der Trennung ihrer Eltern waren übrigens seine Affären. Und die sind auch in dem Familienhaus ein- und ausgegangen.
Das ist ja total krass, gell? Und also Wahnsinn, müsst ihr euch mal vorstellen, ey, die armen Mädels. Ja. Und Alexas Mutter hat das alles auch hingenommen. Ein paar Jahre später hat dann aber auch die Mutter von Alexa eine neue Beziehung angefangen mit einem Mann, der dann quasi die Rolle des Stiefvaters übernommen hat. Ja?
Und die haben dann da alle zusammen in diesem Gebäudekomplex gewohnt irgendwie.
Gebäudekomplex, das ist die Jugendstil-Villa in Potsdam, Markus.
Ja, ja, Gartenhaus. Mit dem Gartenhaus. Der eine war im Gartenhaus, die anderen waren vorne drin, Kinder.
Ja, das Gartenhaus war jetzt keine Gartenhütte, ne?
Naja, das verstehe ich, aber das ganze Patchwork war auf einem Fleck.
Genau, und das kommt gar nicht so selten vor, ob ihr das glaubt oder nicht. Das ist etwas, das höre ich gar nicht so selten. Und die Frauen des Vaters sind tatsächlich im Gartenhaus ein- und ausgegangen. Und eben auch der neue Freund der Mutter, also nicht im Gartenhaus, sondern in der Hauptvilla. Ja. Und die haben dann auch später geheiratet.
Okay.
Und so sind die beiden Mädels groß geworden. Später ist dann Alexas Vater ausgezogen, der Stiefvater eingezogen und ihre Mama und er haben dann sogar noch ein Baby bekommen. Alexas Stiefbruder oder Halbbruder. Und jetzt kommt's.
Familiengeheimnisse.
Alexas Fall könnte der Klassiker sein aus dem Lehrbuch für systemische Familientherapie.
Es geht nämlich noch einen Schritt weiter. Alexas große Schwester hatte in der Pubertät Krieg mit der Mutter und ihrem Vater.
Im Gartenhaus.
Vater im Gartenhaus, genau. Die Schwester ist total ausgeflippt. Klar, in der Pubertät, da geht es halt so. Da beginnst du deine Abhängigkeit aufzulösen und deine Eltern zu hinterfragen. Da war auf jeden Fall Krieg zwischen allen. Die Schwester ist noch vor ihrem 18. Geburtstag ausgezogen.
Ja, jeder in einer Familie findet ja so seine Rollen, ne, Andrea? Alexa hat den Krieg zwischen ihren Eltern mitbekommen, dann den Krieg zwischen ihrer Schwester und ihren Eltern und letztendlich ja auch später problematische Verhältnisse mit ihrem Stiefvater. Und Alexa selber handelt immer so, nicht aufmucken, dann komme ich da irgendwie durch diesen ganzen Krieg.
Ja, was völlig typisch ist, dass wir als Kinder und Jugendliche lernen, wie wir gut durchs Leben kommen. Und wir bilden natürlich Muster, wie schaffe ich das, zu überleben. Und das werden dann auch unsere Ressourcen. Das ist gar nicht immer schlecht, weil das hat uns gut durch diese Zeit geholfen. Wenn wir aber dann in eine erwachsene Beziehung kommen und immer noch diese Kindrolle innehaben, dann fliegt uns das manchmal um die Ohren.
Nach dem Motto, nicht aufmucken, dann komme ich da schon durch. Mhm. Und weil das alles nicht reicht, gibt es auch noch das große Familiengeheimnis. Alexa hat ja einen Halbbruder, ne? Wir erinnern uns, ihre Mama hat ja nochmal ein Baby bekommen mit ihrem Stiefvater. Sie hat ein super Verhältnis zu ihm und der hat ihr erzählt, pass mal auf, mein leiblicher Vater, also mein Vater, dein Stiefvater, der hat noch ein Kind. Ja, das weiß mittlerweile auch Alexas Schwester. Die einzige, die von dem allem nichts weiß, ist ihre Mutter.
Mhm. Total verrückt. Was für ein Irrenhaus. Das ist ja total verrückt. Mhm. Da kann man ja nur beziehungsgestört werden. Ich fange jetzt allerdings langsam an zu verstehen, warum sich Alexa von Männern so viel gefallen lässt oder sogar intuitiv den gleichen Idioten sich aussucht wie ihr Vater. Du sag mal, Andrea, schenkt denn Alexa ihre Mutter reinen Wein ein? Die müsste doch eigentlich sich ihrer Mutter verbunden fühlen und ihr das stecken.
Ja. Ja und nein. Keines der drei Kinder schenkt ihr reinen Wein ein, weil sie sich das nicht trauen. Also du merkst schon, du hast es genau richtig gesagt, es ist völlig verrückt. Und ich sag immer, dieses Familiensystem ist verrückt. Also genau das
entrückt.
Ist es. Richtig, es ist verrückt. Das ist alles nicht gerade, wie das sein müsste, sondern es ist völlig verrückt. Mhm. Und das ist der Grund, warum keines der Kinder der Mutter das sagen traut, weil sie Angst haben vor der Konsequenz.
Und der liebe Hörerin, lieber Hörer, ihr fragt euch natürlich zu Recht, woher weiß eigentlich der Bruder von der Alexa davon? Und es ist so, dass es durch Zufall rauskommt. Also durch ganz blöde Zufälle kommt es raus. Der Vater überweist Geld. Sein Sohn schaut irgendwann auf die Überweisungen und kriegt das eben so mit. Ja, angesprochen hat er ihn natürlich auch nicht, hat ihn dann aber mal beobachtet eben mit diesem anderen Jungen und hat dann ja eins und eins zusammengezählt, dass da eben noch ein Kind gibt. Aber so richtig hinterfragt haben die das auch nicht. Ja, also sie vermuten, dass dieser Junge eben noch ein Sohn ist. Also es ist schon alles wirklich richtig crazy. Mhm. Die Frage an dich, Andrea, haben viele Familien Familiengeheimnisse?
Ja, haben sie. Wobei wir ja von vielen gar nicht wissen, dass sie Geheimnisse haben, sondern Richtig. Wir wissen es ja nur, wenn die gelüftet werden.
Richtig.
Und ja, es ist immer wieder Thema, dass die Tante oder die Mutter oder die Oma, die sich dann das Leben genommen hat, oder ich habe schon öfter mal was gehabt, da gab es einen Suizid und dann hieß es, die sind beim Unfall verbrannt oder erstickt oder verunfallt oder was auch immer. Und solche Dinge gibt es ja. Und es gibt natürlich auch unglaublich viele Kinder, zu denen es keinen Kontakt gibt, die verheimlicht werden. Also das gibt es relativ oft. Oder es weiß der eine oder vielleicht auch das Paar, aber die haben Kinder und die anderen Kinder werden verheimlicht vor den Kindern. Also da gibt es schon einiges.
Und jetzt kommt's. Andrea kennt Toms Ex-Frau.
Mann, wir kommen zurück zu Tom.
Ja, nach vielen Online-Terminen mit Alexa fühlt sie sich zwar stabilisiert und versteht sich selbst besser und kann auch mit Tom besser umgehen. Mhm. Was zur Folge hat, dass er mich, was ich nicht gedacht hätte, auch kontaktiert. Er ist beruflich in München und kommt während dieser Gelegenheit in meine Praxis.
Hätten wir auch nicht gedacht, gell?
Nee.
Einnehmendes Wesen haben wir schon gehört, Abteilung Alleinunterhalter.
Wichtig ist zu erwähnen, dass natürlich das Ganze mit Alexa abgesprochen war. Und ich kam gar nicht dazu, Fragen zu stellen, musste ich auch nicht. Denn als ich ihn so vor mir sitzen sehe und seinen ganzen Namen nochmal geschrieben auf meinen Unterlagen sehe, denke ich, Menschenskinder, irgendwie kommt mir das alles so bekannt vor. Und mir fiel ein, dass vor einigen Jahren seine Ex-Frau wohl bei mir war.
Das ist doch crazy, oder? Ist das nicht crazy? Aber jetzt nochmal ganz kurz, Andrea.
Seine Ex-Frau mit ihm, muss ich nochmal schnell fragen.
Nein, die alleine.
Alleine.
Die war alleine, aber ja. Er war damals mit ihm verheiratet.
Ja, genau.
Aber du hast es an dem Namen dann, vorher hast du wahrscheinlich nur den Vornamen gehört von der Alexa.
Richtig,
ne?
Richtig.
An dem Namen hast du es dann erkannt an dem Ganzen.
Und wenn du das dann so siehst in den Unterlagen und du schreibst das auf und dann denkst du dir so plötzlich, ja, das ist ganz komisch, es ist so ein Moment so, weißt du, was nicht sein kann, ist ja auch nicht.
Ja.
Und plötzlich denkst du dir, oh scheiße.
Aber Andrea,
oh nein, ich glaube, das war so.
Aber dass die Alexa, die ja in Berlin lebt, ja, die gleiche Therapeutin aufsucht wie seine Ex-Frau früher, das ist doch kein Zufall, come on, oder?
Ja, ich glaube ja auch nicht, dass es Zufälle gibt, aber es war wirklich so. Und auch das, ich weiß, es klingt völlig hanebüchen, aber auch das ist schon manches Mal passiert.
Die Welt ist klein.
Ja,
völlig
unfassbar.
Verrückt. Völlig verrückt.
Ja.
Du, Andrea, du hast deine alten Notizen mitgebracht, die du dir damals gemacht hast.
Mhm.
Wie war das? Was war das für einer?
Ja, ich mache das natürlich stichwortartig. Während die da sind, mache ich mir einfach so ein paar kleine Notizen für den Fall, dass die wiederkommen.
Mhm.
Und in dem Fall kam ja nicht sie wieder, sondern plötzlich er. Und ich habe ihn ja nur mit ihr in Zusammenhang gebracht. Und es steht tatsächlich drauf, mein Mann sagt, dass alle Frauen Schlampen sind und nur Geld und Kinder wollen. Und das hat er seiner Ex-Frau an den Kopf geschmissen.
Mhm.
Er war ja jahrelang mit ihr verheiratet, das Geburt seines Kindes habe ihn überfordert. So sagte es mir seine Ex-Frau, die übrigens Katharina heißt.
Ja, und sie schildert es so, und das fand ich jetzt krass, er war bei der Geburt seines Kindes nicht dabei, sondern an diesem Abend feiern. Also er hat Party gemacht, obwohl er wusste, dass sie jetzt im Krankenhaus ist und das Kind gebärt. Und dann ist er danach schlafen gegangen, weil er bis morgens in die Puppen Party gemacht hat. Ich glaube, ganz ehrlich, ich würde den Mann in die Hölle schicken, oder? Ich meine, oder, Spatzel, das macht man doch
total,
nicht.
Total, das macht
oder?
Man.
Also.
Er hat damals schon wahnsinnig viel gearbeitet.
Mhm.
Ich meine, er ist Werber, wir wissen, das ist einfach
viel
auch,
unterwegs
ja,
und so.
Genau,
Job.
War viel unterwegs, total beleidigt, dass sein Kind auch zu ihm kaum Kontakt aufbauen konnte. Und schon zu seiner Ex-Frau hat er gesagt, das ist doch ein Arschlochkind.
Das haben wir ja schon mal gehört. Hm?
Genau, und wiederum, er kannte das auch aus seinem Elternhaus, wo so ein Umgangston offensichtlich an der Tagesordnung war.
Die Katharina, also seine Ex-Frau, die hat es lange ja ausgeglichen, weil wir Frauen das oft machen, oder? Wenn Kinder zur Welt kommen.
Ja, Frauen mögen es, dass es harmonisch ist und stellen sich oft auch auf die Seite der Kinder und gleichen dadurch den Mann aus, dass es eben nicht einen Konflikt zwischen Mann und Kind oder Kindern gibt. Ja, das ist etwas sehr, sehr häufig Passierendes. Sie hat aber dann doch relativ schnell die Reißleine gezogen.
Du sag mal, aber kannst du ihn denn eigentlich, du hast ihn ja selber nie gesehen, kannst du ihn denn charakterisieren? Das waren ja nur die Frauen bei dir, aber weißt du was über sein Vorleben? Warum ist der so abfällig? Was ist da los? Warum ist der so egoistisch oder werden wir ihm da nicht gerecht? Kann das sein?
Naja, es ist immer schwierig, eine, ich sag mal, Diagnose zu stellen von jemandem, den man nicht kennt. Das ist im Grunde genommen völlig unprofessionell, das muss klar sein.
Mhm.
Ich sag gerne, wissen Sie, ich kenne Ihren Mann nicht oder Ihren Freund oder Ihre Frau oder wen auch immer. Aber so wie Sie ihn oder sie darstellen, bekomme ich das Gefühl, dass.
So, verstehe ich schon.
Und das ist ja auch wahr, also das ist zumindest meine Wahrheit. Und dann halte ich so ein bisschen den Spiegel hin aus dem, was der andere mir ja erzählt. Mhm. Und da kommt man natürlich schon in diesem Umgangston, in dieser raue Ton, der da war, das hat sie ja auch erzählt, der Schwiegervater muss auch so ein Patriarch gewesen sein und ist nicht besonders nett umgegangen. Und es war ganz wichtig, einen guten Job zu haben, sich zu definieren, Frau, Haus, Job, Auto und diese ganze Situation.
Hat mir schon ganz
die Mutter, oft. Die Mutter war auch sehr kuscherig, also hat eben da auch nicht wirklich Partei ergriffen, sondern hat sich auch dem Vater untergeordnet. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht, aber nun habe ich es ja schon fast zweimal gehört.
Von zwei Frauen
und da muss man ja jetzt ehrlich gesagt auch sagen, wenn es keine Zufälle gibt, das ist schon auch eine starke Story.
Starke Story, finde ich auch. Du, und wie ging es mit der Alexa weiter?
Ja, ich habe mit ihr an ihren Mustern gearbeitet, was ja auch die Aufgabe ist, wenn sie zu mir kommt. Wenn sie versteht, dass sie intuitiv sich einen Mann sucht, unbewusst, der eigentlich wie der Papa ist, obwohl sie vor dem Papa ja eigentlich auch Angst hat und auch nicht gut behandelt wurde und sich ihre eigenen Gefühle nicht eingesteht, sondern immer nur diplomatisch ist, damit es keinen Stress gibt, dann wird sie nicht glücklich werden. Und jetzt muss sie natürlich ihre eigene Beziehung, das ist ihre Aufgabe, die mit meiner Hilfe zu analysieren und selbst, wenn dann, zu bewerten. Ja?
Welcher Mann tut mir gut?
Ja.
Oder welcher Mensch tut mir gut?
Was tue ich da? Was wiederhole ich, was ich vielleicht schon von meiner Mama kenne? Was suche ich, was ich von meinem Papa kenne? Und wir wissen ja schon, wir wiederholen oft Dinge, auch wenn sie uns nicht gut tun.
Weil ganz ehrlich, also ich glaube, wenn ich jetzt einen Mann kennenlernen würde, der sich nicht committen möchte, dann stellt sich heraus, er hat mir gar nichts über seine Vorgeschichte erzählt. Also der ist geschieden und hat ein Kind, was er Arschlochkind nennt und so. Ich glaube, also ich wäre einfach, weißt du, ich wäre gar nicht zur Paartherapie noch gegangen. Ich hätte einfach gesagt, okay, Schluss aus Feierabend, du spinnst wohl ein bisschen.
Und naja, aber du hast natürlich auch sowas nicht erlebt.
Genau, das ist der Punkt. Ich wollte gerade sagen, du hast eine andere Familiengeschichte als Alexa. Und genau das ist der Unterschied.
Wenn du das Gefühl bekommst bei Klienten, Andrea, dieser Partner tut dir nicht gut, sagst du deinen Klienten sowas?
Nein oder jein. Ich versuche zu spiegeln, ich versuche nicht zu werten, sondern ich sage, ah, okay, ja, und wie finden Sie das denn und was macht es mit Ihnen, beziehungsweise wie würden Sie denn damit umgehen, wenn Ihnen eine Freundin genau ihre Geschichte erzählen würde. Und oft kommen die Leute genau durch solche Fragen, durch die Hintertür, auch ins Nachdenken und ins Reflektieren.
Das sind tatsächlich die Fragen, die du stellst, ja.
Systemische Fragen ist schon, die haben wirklich was.
Du sag mal, Andrea, haben wir denn überhaupt eine Chance, egal ob Mann oder Frau, wenn man so eine Vorgeschichte hat, eine vernünftige, gesunde Beziehung zu führen?
Ja. Natürlich, natürlich, Markus. Also ich würde diesen Beruf oder diesen Job ja nicht machen, wenn das alles zum Scheitern verurteilt wäre. Ist es nicht. Und das schaffen viele, aber du musst natürlich bereit sein, letztendlich auch wirklich dich in Frage zu stellen und dir deine Muster anzuschauen. Also sozusagen diese sogenannte, jeder kennt es, innere Kindarbeit. Also das, was ich als Kind für Verletzungen generiert habe, was ich für Muster generiert habe, was ich gelernt habe, das muss praktisch nochmal völlig neu bewertet oder auch umgestaltet werden.
Schafft man sowas alleine?
Ich würde es vielleicht so sagen, es ist manchmal vor lauter Bäumen sehr schwer, den Wald zu erkennen. Also auch ich selber gehe immer für meine eigenen Geschichten zu Kollegen oder zu einer Supervisorin, weil ich einfach meine eigenen Dinge, da bin ich ein bisschen blind auch.
Bei anderen Menschen ist das immer so leicht.
Ja, von außen.
Von außen ist es so leicht, aber man selber ist einfach für sich selbst betriebsblind.
Ganz genau. Und das ist auch nicht schlimm, sondern man muss es einfach nur wissen oder verstehen.
Hat sich denn die Alexa jetzt eigentlich dann von dem Tom getrennt?
Die hat sich von ihm getrennt. Ja.
Dann wünschen wir Alexa, dass sie irgendwann einen Mann kennenlernt, der sie richtig, richtig glücklich macht.
Ja. Und dazu muss sie sich vorab selbst glücklich machen. Und auf diesem Weg ist sie. Und dafür wünsche ich ihr auch alle Kraft und alle Energie.
Wir wollen uns auf jeden Fall ganz herzlich bedanken, dass ihr zugehört habt. Und freuen uns wieder, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid.
Ja. Genau. Und wir wünschen euch ganz tolle, zauberhafte, liebevolle Partnerinnen und Partner, die euch gut tun.
Ich könnte es nicht besser sagen, Indra.
Danke fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank.